Das Jazzgespräch.
Jetzt mit Jazzgespräch. Und da sind wir auch schon wieder an einem wunderschönen Frühlingssommertag. Stefan und Dieter zum Jazzgespräch. Servus, lieber Stefan. Servus, ihr alle da draußen.
Ja, servus, lieber Dieter. Und auch von mir ein herzliches Grüß Gott, wie man in Österreich so schön sagt. Wir haben angekündigt das letzte Mal das heutige Thema. Wir bleiben auch dabei. Es geht heute um einen amerikanischen Jazzmusiker namens John Zorn. Er lebt noch, Gott sei Dank, ist etwas über 70. Anlass dieses Gesprächs ist sein jüngstes Konzert im Burg & Bess in Wien mit dem sogenannten New Masada Quartet. Dieses Konzert hätte letztes Jahr schon stattfinden sollen. Es sind dann zwei Bandmitglieder krank geworden. Das Konzert ist verschoben worden. Wir werden zu einem Konzert noch später kommen. Sagen wir mal, wer der John Zorn überhaupt ist.
Ja, John Zorn, einer der faszinierendsten Musiker der Jazzmoderne, würde ich sagen. Von vielen wird er auch als der vielleicht wichtigste Musiker des modernen Jazz bezeichnet. Was ist am John Zorn Besonderes? Man könnte verkürzt sagen, eigentlich alles. Er ist ein sehr, sehr fruchtbarer Komponist, Musiker, Herausgeber von Platten, hat in seiner Laufbahn, ich glaube schon unter eigenem Namen, rund 100, 150 Platten rausgegeben und vielleicht nochmal so viel die von ihm komponiert sind oder wo die Musiker von ihm inspiriert sind. Das Interessante und Spannende für mich am John Zorn ist, dass er, obwohl er dem Jazz zuzurechnen ist, ist er durchaus so ein klassischer Musiker, der, also Weltmusik ist ein abgedroschener Begriff, aber der also wirklich Weltmusik im Sinne von, er lässt sich nicht festmachen, es ist bei ihm die neue Moderne genauso drinnen wie Traditionelles, zum Beispiel auch Traditionelles aus seiner eigenen Geschichte, er ist Jude. Und wie er das Ganze darbringt, das ist was ganz was Eigenständiges, das macht eigentlich so in der Form nur er oder vielleicht ein bisschen der Frank Zappa in seinen Zeiten. Er arbeitet irgendwie so collagenhaft mit einer Stop-and-Go-Technik, oder Cards-Technik wird sie im Englischen oft bezeichnet, also registerkartenhaft. Er zieht sozusagen, jetzt tatsächlich eigentlich so, ist auch so gemacht. Er nimmt teilweise willkürlich dann die Registerkarten quasi heraus und dann gibt es einen Stopp. Dann wird das jeweilige Ensemble in eine Richtung von ihm dirigiert und macht dann weiter. Also er hat so richtige Breaks drinnen und kommt aus einem Musikfluss durch einen Break in eine ganz, ganz andere musikalische Richtung. Ganz typisch John Zorn. Und diese Bitches Brew, würde ich sagen, dirigiert der Meister auch während seiner Performances als mitspielender Musiker innerhalb seines Ensembles. Und die eigentlich immer kongenialen Partner hängen oft an seinen Bewegungen und Musikvorgaben, die ihnen geradezu eruptiv, manchmal sogar fordernd entgegenschleudert.
Ja, was ist dem noch hinzuzufügen? Du hast seine Diskografie erwähnt, die, ich würde mal sagen, der John Zorn ist ein Maniac, ein Workaholic, allein von seiner Ausbeute, was am Markt ist, und das geht ja nur dadurch, dass er das selbst verlegt. Er hat ein eigenes Musiklabel namens Zadig Records. Das sind oft Aufnahmen, Veröffentlichungen nicht nur von ihm, sondern von vielen anderen Musikern. Es gibt mittlerweile ca. 900 Releases von Zadig. Ich glaube, bei mindestens 250 steht John Zorn drauf, aber nicht überall, wo John Zorn draufsteht, ist auch John Zorn drinnen. Das habe ich gelernt bei der Vorbereitung. Weil vieles von ihm nur komponiert ist und produziert natürlich, aber andere Musiker dieses Werk dann von sich geben. Und ja, wie du richtig gesagt hast, er lässt sich nicht festmachen am Jazz, und Weltmusik trifft es vielleicht nicht wirklich, weil da versteht man sich ja immer diese also was ich, der afrikanische und südamerikanische etwas Gefälligkeitsmusik vor. Es ist eigentlich viel, viel mehr. Es ist Klassik, es ist sogenannter Third Stream, den wir ja schon besprochen hatten hier vor kurzem. Es ist jüdische Tradition, es ist sehr viel jüdische Klezmermusik enthalten in diesen Werken von John Zorn. Es gibt wahnsinnig viele Arbeiten zur Filmmusik, die aber eigentlich imaginäre Filme begleiten. Die Filme gibt es nicht wirklich, es gibt nur die Filmmusik dazu. Es gibt, wie soll ich sagen, also fast punkig anmutende Bands, beziehungsweise Noise-Rock-Bands wie Painkiller. Also es gibt sehr, sehr vieles. Und ich glaube, wir werden uns heute sehr, sehr schwer tun, durch das ganze Werk durchzuführen.
Ja, aus dem Grund habe ich mir zum Beispiel auch meine persönlichen Favorites bewusst zurechtgelegt, die möglicherweise nur einen Teil seines Werkes abdecken, aber trotzdem hoffentlich typisch für den John Zorn sind. Vielleicht ist auch noch interessant dazu zu sagen, er ist so der klassische New Yorker. Er lebt in New York und mich erinnert ein bisschen auch an den Woody Allen der Jazzmusik, obwohl der Woody Allen natürlich selber auch Musik macht, aber mit Sicherheit deutlich eingeschränkter als der John Zorn. Erstens sind beide Juden, okay, das ist einmal vielleicht sogar das Wenigste, was ihnen gemeinsam ist, aber dieses Intellektuelle, Überraschende, das es auch in den Filmen von Woody Allen gibt, und dieses das Leben Reflektierende, das finde ich, spürt man beim John Zorn immer irgendwo durch. Und du hast ja alle Eigenschaften, alle Ingredienzien seiner Musik, finde ich, schon sehr gut aufgezählt. Was ich noch fein finde, ist, dass er alles irgendwo mit einer gewissen ironischen, humorigen Note macht. Man spürt bei ihm immer wieder auch den Humor durch. Also finde ich ein ganz feiner Zug, der nicht nur sympathisch ist, sondern der Musik natürlich noch eine zusätzliche nette Note verleiht.
Ja, bevor wir zu dem Werk kommen, eine Frage vielleicht an dich. Wie hast denn du erstmals John Zorn entdeckt für dich? Oder über welches Werk?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich würde mal sagen, es waren relativ gleich auf. The Big Gun Down, das ich dann auch irgendwo gefunden habe, ich glaube beim Teichler wieder mal, den ich schon erwähnt habe bei den letzten Malen, Musikgeschäft in Wien, sehr zu empfehlen. Musikhandlung Teichtler, ist mir die LP in die Hände gefallen, und ein Freund hat mir damals oder ein bisschen später muss es dann gewesen sein, das damals neu entstehende Masada-Projekt ans Herzen gelegt, über das wir sicher heute auch noch das eine oder andere Wort verlieren werden. Zwei sehr unterschiedliche Zugänge. Also der Big Gun Down ist so klassischer John Zorn aus den 80er Jahren, wo für mich einer seiner wichtigsten Phasen, vielleicht sogar die wichtigste Phase war, so dieses typische collagenhafte, The Big Gun Down ist eine Hommage an die Musik von Ennio Morricone und an den Western und die Westernmusik. Aber auch dort finden sich bereits alle Versatzstücke sozusagen, mit denen John Zorn arbeitet. Dieses collagenhafte, dieses Abdriften in die Free Jazz Noise Music und dieses mit Klischeen spielen. Was ich übrigens super spannend finde, beim John Zorn, wenn er mit Klischees arbeitet und Musikzitate macht, er hat auch einen Strang, wo er klassische amerikanische Jazzmusiker, wo er dem Werk amerikanischer Jazzmusiker eine Platte widmet. Und ich finde, er klingt dann, wenn er solche Sachen macht, also wenn er irgendwo mit Klischees arbeitet, irgendwo gibt es auch die James Bond-Melodie, ich glaube auf der Naked Lunch, was immer auch, Naked City heißt es genau. Aber wenn er das macht, dann klingt er für mich fast spannender immer als das Original. Also er arbeitet gleichzeitig mit Klischees, ist aber trotzdem, wie soll ich sagen, nie irgendwo langweilig, so nach dem Motto, okay, habe ich eh schon woanders besser gehört. Trotz seines riesigen Outputs ist er nämlich einer, der wirklich auf Qualität schaut. Es gibt eigentlich kein Werk von ihm, das wirklich schlecht ist von der Qualität. Also das war mein Zugang, und Masada ist überhaupt was ganz was Eigenes. Da war ich zunächst einmal, war ich richtig von den Socken, wie Schauen wir mal, Kletzmer-Musik, du hast es ja schon genannt, klingen kann. Wie geht es dir damit? Wo bist du auf John Zorn gestoßen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es die erste Naked City-Platte war oder ob es der Big Gun Down war. Ich kann es nicht mehr sagen, was zuvor kam. Ich weiß nur, dass ich mit der Big Gun Down lange Zeit ein Problem hatte, weil Naked City ich immer sehr gemocht habe. Und der Big Gun Down, da habe ich immer schwer mir getan, einen Zugang zu finden. Es hat sich jetzt geändert. Ja, also nicht vielleicht zu 100% geändert, aber es hat sich weitgehend geändert, dass der Big Gun Down auch etwas ist, was ich schätze. Aber ich glaube, es war eher das Naked City. Mhm.
Sind sich aber eigentlich in dieser Phase, sind sich die Platten teilweise nicht unähnlich.
Und das ist richtig.
Gerade Naked City und Big Gun Down haben was Ähnliches irgendwo. Ja, es geht in beiden Fällen auch ein bisschen eigentlich um Filmmusik.
Es geht um Filmmusik in beiden Fällen. Ja, ein bisschen
wie so
anders.
Oft bei ihm. Wie so oft bei
ist,
ihm
der Big Gun Down ist vielleicht ein bisschen weniger zugänglich von der Musik her als Naked City. Wie wir die Sendung besprochen haben, beziehungsweise besprochen haben, dass wir den John Zorn machen, habe ich vorgeschlagen, dass wir uns nur auf Masada fokussieren, weil ja auch das Konzert, das ist der Ausgangspunkt dieser Sendung ist, Masada, also das Masada Quartett im Mittelpunkt hatte. Und um ehrlich zu sein, für das Füllen einer Folge Jazzgespräch hätte es schon gereicht. Aber ich bin dann trotzdem neugierig geworden, vor allem als ich gesehen habe, dass auf Spotify, und das ist halt die Quelle, die ich meistens benutze, wenn ich mich vorbereite, plötzlich an die 250 Alben vom John Zorn aufscheinen. Ich glaube, behaupten zu können, dass vor ein paar Monaten vom John Zorn gar nichts war auf Spotify. Also möglicherweise gibt es einen Deal zwischen Spotify und Zadek, dass das jetzt ermöglicht. Das ist natürlich auch nicht gut, weil es erschlägt dich und du weißt nicht, wo du anfangen sollst und wo du enden sollst. Ich bin dann auf jemanden gestoßen im Internet, der sich die Mühe gemacht hat, diese Erscheinungen, die unter John Zorns Namen am Markt verfügbar sind oder auch nicht mehr verfügbar, aber irgendwann einmal verfügbar waren, unterteilt hat in verschiedene Kategorien. Und an diese Kategorien habe ich mich gehalten, weil ich es für sinnvoll erachtet habe, so vorzugehen. Und so ist auch letztlich die Playlist gestaltet, die dieses Mal sehr, sehr lang geworden ist. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt jedes Album da durchgehen werden.
Jetzt bin ich schon gespannt, nach welchen Kriterien der das eingeteilt hat. Kann man das kurz zusammenfassen?
Ja, das könnte ich sagen. Also ich habe es vielleicht anhand seiner Kriterien vielleicht noch einmal in eine eigene Kategorien zusammengefasst. Ich habe zuerst einmal die klassischen Alben. Da gehört das fängt an mit The Big Gun Down. Ja, klassische John Zorn Alben. Dann gibt es die Filmworks, da gibt es mittlerweile 25 Veröffentlichungen. Es gibt die Band Naked City, es gibt die Band Painkiller, es gibt das Masada-Projekt, da gibt es mehrere Bands dazu. Dann hat der liebe John Zorn im Jahr 2003 seinen 50. Geburtstag gefeiert und hier eine Menge Konzerte gegeben, die er dann in den Jahren 4 und 5 als Birthday Celebration Volume 1 bis 12 veröffentlicht hat. Dann gibt es das Projekt Book of Angels. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon 20 Veröffentlichungen. Mhm. Und dann gibt es noch die Kategorie John Zorn als Komponist. Mhm. Ja, das ist es im Wesentlichen. Ja.
Also ich habe festgestellt, bei der Bewertung, was gefällt mir von ihm am besten, dass ich so einen bunten Querschnitt habe. Die Filmmusik scheint bei mir allerdings nur indirekt auf, eben bei den klassischen Werken aus den 80er Jahren. Ich habe mich ein bisschen reingehört. Ja, da ist viel Nettes dabei, aber da fängt es dann für mich, genauso wie die Book of Angels, da fängt es dann teilweise für mich an, so dieses typische, was man dem John Zorn auch nachsagt. Er ist nie wirklich schlecht. Angeblich ist es auch so, dass keine einzige der Platten, die er unter eigenem Namen mit eigener Musik gemacht hat, als auch die Platten, wo er nur als Produzent oder Komponist aufscheint, jemals ein Misserfolg gewesen wäre, ein kommerzieller. Die haben sich alle auch entlang der Auflagen, die jetzt nicht riesengroß war, aber immer gut verkauft. Also er ist offensichtlich auch ein Verkaufsgenie. Was sicher eben auch daran liegt, dass er eben als ein absoluter Nerd, dem Qualität wirklich wichtig ist, sich erstens eigentlich durchwegs mit lauter genialen Musikern umgibt, die auch von der Technik her auf höchstem Niveau spielen und von der Kreativität absolut alle zu den Größen der Musiklandschaft gehören. Aber eben auch, dass er als Komponist immer kreativ genug ist, dass seine Sachen zwar oft klischeehaft, bewusst klischeehaft vielleicht sogar daherkommen, aber letztendlich nie langweilig sind. Allerdings, und damit für mich sozusagen zurück zu Sachen wie Book of Angels oder die Filmworks, allerdings ist es dann schon auch so, dass wirkliche Highlights, wo du sagst, also das sind 4 Sterne oder sogar Kronenalben, um bei der Penguin-Qualifizierung zu bleiben, da verdichtet sich es dann schon irgendwo eher so in den 80er, 90er Jahren für mich. Da bin ich schon wieder bei diesen klassischen Alben, wie du sie nennst, und bei seinen Masada-Projekten. Das sind für mich wirklich ganz, ganz großartige Sachen gelungen.
Ja, ich habe aber trotzdem einiges für mich neu entdeckt, ja, das ich überhaupt nicht kannte, das ich super fand, ja, und wo ich dann auch versuchen werde, mal am Markt zu stöbern, ob es sowas gibt dazu. Ich habe aber andere Sachen auch gehört, die ich fürchterlich fand, die werde ich heute auch gar nicht erwähnen. Da waren oft 3-4 Minuten genug, um zu wissen, das muss ich nicht weiterhören.
Mhm. Ja. Naja, starten wir vielleicht hinein einmal so in unsere Liste. Ich persönlich lande wirklich ganz genau im Jahr 1985 beim Big Gun Down. Der Big Gun Down ist für mich wirklich die erste Platte gewesen, die auch auf jeden Fall da in diesen Kanon seiner wichtigsten Werke reinkören. Es spielt eine Band, die wo viele ihn auch in Zukunft bei unterschiedlichsten Projekten begleiten werden, allen voran der Bill Frisell an der Gitarre, mit dem er ganz, ganz viele Sachen auch auf Naked City, beim Naked City Projekt gemacht hat, der Vernon Reid, ebenfalls Gitarrist, der Bobby Previte am Schlagzeug, der Tim Byrne ist sehr, sehr oft auf seinen Projekten dabei, ein Pre-Jazz oder Avantgarde-Jazz Saxophonist. Der Wayne Horwitz am Piano ist ebenfalls auf dieser Platte vertreten und auch einer, der ihn bei vielen Werken und Projekten begleitet. In dem konkreten Fall in Big Gun Down ist auch noch der Big John Patton an der Orgel dabei und sogar der Toots Tillemans verewigt sich auf der Mundharmonika und mit irgendwelchen Pfeifen auf diesem Werk.
Ja, es geht um Filmmusik. Du hast zu Beginn mal gesagt, Western. Es ist eigentlich, ich weiß nicht, ob Western verewigt sind. Ich habe 2 Stücke ausgewählt für die Playlist, die mit Western nichts zu tun haben. Das eine ist das Sicilian Clan. Ich nehme an, das kommt aus irgendeinem Mafia-Film. Vielleicht sogar aus der Pate, ich weiß es nicht. Das andere Stück, das hat für mich eine große Bedeutung, das ist The Battle of Algiers. Ja. The Battle of Algiers ist eine tatsächliche Filmmusik, die die Anfangssequenz begleitet von dem Film La Battaglia di Algeri. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist ein italienischer Film aus dem Jahr 66. Regisseur ist ein gewisser Gillo oder Gillo, auch da weiß ich nicht, wie man ausspricht, Pontecorvo. Und es ist ein ganz toller Schwarz-Weiß-Film und die Anfangssequenz ist die, dass in Algier, wo die französische Besatzung ihr Unwesen treibt, Ende der 50er Jahre und der Freiheitskampf schon läuft, da die französischen Soldaten irgendjemanden suchen in der Altstadt und alle Türen gehen zu und da gibt es dann diese Musik dazu und es ist eine absolut tolle Sequenz eines Films. Und ja, das hat auch der John Zorn auf Big Gun Down nachgespielt.
Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen. Meine nächste wäre aus dem nächsten Jahr, also 1986, und gehört dann zu diesem Strang dazu, wo er klassischen Jazzern eine Hommage bereitet, in diesem Fall dem Sonny Clark. So heißt dann auch das Quartett, nämlich Sonny Clark Memorial Quartet, und die Platte heißt Voodoo. Ich kannte sie bis zur Beschäftigung jetzt für unser Jazzgespräch ehrlich gesagt nicht, bin aber wirklich voll hineingekippt. habe gesehen, dass es sie sehr, sehr selten auf Discogs zu relativ hohen Preisen abgreifbar gibt. Sehr, sehr spannende Musik. Und da sieht man eben wirklich, dass er, wenn er, ich sage mal, da klassischen Jazz spielt und fast mit Klischees arbeitet, weil er da schon ein bisschen natürlich den Hardbop der Zeit nachvollzieht, wie modern Hardbop klingen kann, wie stringent er interpretiert werden kann, weil genau das ist eine der Qualitäten von John Zorn, dass er wirklich eine, ich möchte fast sagen, zeitgemäße, moderne Interpretation, wenn er traditionelle Musik macht, bietet dabei. Also mir gefällt die Platten ausgesprochen gut.
Wie, ist mir nicht untergekommen, wie heißt die Platte nochmal?
Also Sonny Clark Memorial Quartet nennt er sich und seine Gruppe und die Platte heißt Voodoo.
Sonny Clark, so wie der Pianist, ja. Mhm.
Na gut, wie geht's bei dir weiter?
Naja, es gibt da eine Platte, die ich jetzt nur erwähnen möchte, aber ich kann dazu eigentlich nichts sagen, weil ich es nicht gehört habe. Es passt aber, glaube ich, zu dem, was du gesagt hast, nämlich The Music of Ornette Coleman, Spy vs. Spy aus dem Jahr 88. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Selbstverständlich. Also da kommt für mich dann noch einiges davor. Ich nehme an, es kommt dann schon bei dir auch noch. Die Spy vs. Spy, The Music of Ornette Coleman, wäre eigentlich die nächste, wo er einem klassischen Musiker ein Tribute zollt. Eine sehr, sehr spannende Platte. Aber es schreibt ein Rezensent, ich glaube von Allmusic, sehr treffend darüber. Nach 10 Minuten stellt sich für ihn Langeweile ein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist zumindest so, dass das dann schon enden wollend ist vom Musikgenuss. Aber wie soll ich sagen, ich bin zwiegespalten bei der Platte. Vielleicht kurz erwähnt, er ist wieder mit großartigen Musikern. Der Tim Byrne ist wieder am Alto dabei, der Joey Baron am Schlagzeug und ich glaube, es ist auch auf der Platte wieder der Bill Frisell dabei, kann ich aber nicht hundertprozentig sicher sagen. Und wie er den Ornette Coleman da interpretiert, ist schon super spannend, so einzigartig. Habe ich überhaupt noch nie einen anderen Musiker, wie soll ich sagen, den Geist von Coleman interpretieren gehört. Und er macht das auf die typische Art und Weise des John Zorn. Er geht in die Noise Music hinein, in den Punk. Also er macht eigentlich aus Coleman Noise Music, Punk, Splatter Music und natürlich Jazz. Und die Stücke sind 17 Stücke drauf, sind alle durchwegs kurz gehalten, bis 2 Minuten. Und wie gesagt, schon sehr anstrengend, aber faszinierend, wie er da das Konzept durchzieht. Und das atmet schon wirklich von der ersten bis zur letzten Minute echt den Geist vom Ornette. Das muss man wirklich der Platte zugute halten.
Ja, das ist jetzt auch Mitte der 80er Jahre die Zeit, wo er mit seinen Filmworks beginnt. Wie gesagt, das sind Alben, 25 Veröffentlichungen mittlerweile, also absolut inflationär. Das zieht sie von 86 bis 2013. Es gibt auch eine Anthology, also so eine Art Compilation, die heißt 20 Years of Soundtrack Music. Also ich weiß es nicht, ob man es braucht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich habe jetzt irgendwo mal erratisch reingehört, weil einfach nicht die Zeit habe, mich da länger damit zu beschäftigen. Aber auch das, was ich gehört habe, war jetzt nicht so, dass man das unbedingt braucht. Im Gegensatz zu einem Projekt, das er Ende der 80er Jahre begonnen hat, das war eben die Band Naked City, die wir schon mehrmals erwähnt haben heute. Naked City ist, soweit ich weiß, eigentlich beschränkt auf 3 Veröffentlichungen. Erstens das Album Naked City aus 89 mit einem Supercover. Man sieht hier ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus, ich glaube, aus den 40er oder 50er Jahren, geschossen von einem Fotografen namens Weegee. Das ist ein amerikanischer Pressefotograf gewesen, der immer an erster Stelle bei den Verbrechen in New York City war. Ich habe einen ganzen Fotoband von ihm. Und der John Zorn hat ein Bild für sein Albumcover verwendet. Ja, und dann gibt es noch Torture Garden von Naked City und Live-Konzert in der Knitting Factory, das aber in Wirklichkeit mehr oder weniger das Studioalbum wiedergibt.
Also, ich würde gerne hier die Musik auch
Gerne.
dazu beitragen, weil sehr interessant, wie sich da Leute, die mit ihm in quasi im gleichen Gewande anderes gemacht haben, sich jetzt plötzlich in diesem Power Punk Metal Jazz wiederfinden. Es ist wieder der Bill Frisell an der Gitarre. Wer Bill Frisell kennt und schätzt wie ich, würde ihn nicht wiedererkennen. Der Bill Frisell macht selber eine sehr, sehr sanfte, fast ans Country anmutende, ganz idiomatische Musik und kommt da irgendwie ganz anders rüber. Am Keyboard ist der Wayne Horvitz dabei, der Fred Frith am Bass und der Joey Baron am Schlagzeug. Und als Gastsänger ist der Yamazuka Ai oder Ai dabei und natürlich der John Zorn, wie immer an der unverwechselbaren, am unverwechselbaren Altsaxophon. Und zu Torture Garden möchte ich noch beisteuern, dass das für mich die gewalttätigste Musik ist, die ich jemals gehört habe. Nicht umsonst wurde sie in einem bemerkenswerten österreichischen Film, nämlich ein Film von unserem großartigen Oscar gekrönten Regisseur, der mir jetzt natürlich nicht einfällt. Funny Games ist jedenfalls, glaube ich, das.
Da Dings, da, ja,
Genau, fällt da einer ein. Ja,
mein
vielleicht.
Mann, dein, ja.
Ja, wir werden es dann noch nachliefern.
Aber wie heißt der Film?
Funny Games.
iFunny Games, und da war die Musik.
Und da kommt die Musik vor. Und bei Funny Games, das ist wirklich ein absolut deprimierender Film, super spannend, wo es im Wesentlichen darum geht, dass junge Menschen bei einer Familie eindringen und diese dann einfach so richtig ohne Sinn und Grund einfach alle zu Tode bringen. Und das ist irgendwie so ein absoluter No-Future-Film. Und da passt dann auch diese brutale Musik irrsinnig gut dazu. Macht den Film noch beklemmender. Ich finde auch die Musik auf der Platte extrem faszinierend, aber extrem beklemmend. Also da musst du schon gut drauf sein. Der Regisseur ist übrigens der großartige Michael Haneke.
Ja, genau, der Herr Haneke, so ist
Ja,
es.
jo, also schon sehr, sehr toll. Bevor wir zu anderem kommen, möchte ich nur noch nachliefern aus der klassischen Zeit. Du hast uns Spillane unterschlagen. Also Spillane gehört unbedingt hier in dieser Sendung erwähnt. Ist für mich jetzt von der Qualität her absolut auf der gleichen Höhe wie der Big Gundown oder Naked City. Ist, wenn ich richtig geschaut habe, aus dem Jahr 1988 und handelt ein bisschen die Spillane, Mickey Spillane, die Welt, die Geheimagenten, Polizistenwelt des Mickey Spillane ab.
Ich wäre dazu gekommen, weil
Okay.
Spillane noch einmal in einer Compilation erschienen ist, gemeinsam mit Godard. Ja. Und zwar ist das 99 erschienen. Du hast recht, die Aufnahme ist aus 85 bis 89, Godard, Spillane. Im Internet wird diese aber geführt als unter der Rubrik John Zorn als Komponist. Das heißt, ich bin gar nicht sicher, ob er da wirklich
Da
mitspielt.
spielt er mit, da spielt er mit, ja. Da
Ja.
spielt er mit und unter anderem bringt er dort auch das, na, wie heißt dieses kammermusikalisch aufspielende, das Kronos-Quartett, genau, das Kronos-Quartett ist da mit von der Partie und
Ah, okay.
Kronos-Quartett, muss man sagen, bürgt ja auch für zwar anstrengende, aber höchst qualitätvolle Musik. Letztendlich ist auch diese Platte wie der Big Gundown, Naked City und alles aus dieser Zeit wirklich Musik, nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Nachdenken, finde ich.
Ja. Ja, Naked City, eine andere Band, die da ab und zu einmal das Gelbe aus den Ohren haut, ist Painkiller. Painkiller ist etwas später als Naked City entstanden, nämlich 1991. Von Painkiller gibt es zwei Studioalben, Guards of a Virgin 1991, Buried Secrets 92. Die habe ich beide nicht, aber ich habe dann aus dem Jahr 94 Talisman live in Nagoya. Und ja, das kann die eine oder andere Ehefrau auch zum Wahnsinn treiben, wenn man das auflegt.
Ja, das ist aber keine große Überraschung. Man muss wirklich sagen, der John Zorn, eigentlich bringt er das in allen seinen Platten oder in ganz, ganz vielen seiner Platten, bringt er immer dieses Crash-Element hinein. Es muss fast überall, muss ein bisschen was von diesem kraftvollen, powerhaften Noise-Free-Jazz hinein. Das ist ihm offensichtlich ein Anliegen. Ist aber in vielen Fällen, muss man sagen, wenn er es nicht übertreibt und nicht eine ganze Platte lang durchzieht, wie eben bei Painkiller oder Torture Garden, ist das immer ein sehr, sehr unterhaltsames Element, das für Humor, für Unterhaltung sorgt.
Weißt du, wer bei Painkiller den Bass spielt? Weil der Bass ist ja da immer eine Herausforderung für jede Anlage.
Nein.
Ich weiß es auch nicht im Moment. Ja. Müsste man dann schauen.
Werden wir nachliefern. Naja, ich würde sagen, wir sollten uns langsam, glaube ich, dem Masada-Projekt zuwenden,
ja. Da, ich glaube, gibt es immer einiges zu sagen. Was ist Masada? Magst du oder soll ich?
Gerne, und du setzt dann bitte einfach fort. Zunächst einmal ist vor allem Masada der Beweis für viele, die dem John Zorn vorwerfen, dass er eben nur so Musikcollagen machen kann und ständig irgendwo irgendwelche Klischees aufarbeitet und eigentlich eher collagenhafte Musikbrocken hinwirft. Der kann ja gar nicht wirklich durchgehend spielen. Beweist er mit Masada also wirklich das Gegenteil. Masada ist ein Projekt, wo er sich eben auf seine traditionellen jüdischen Wurzeln zurückzieht oder sie für sich entdeckt und eben, wie wir gesagt haben, Klezmer-Musik macht, aber letztendlich auch wieder im Geiste eines seiner großen Vorbilder, dem schon genannten Ornette Coleman. Er spielt da eben jetzt klassische jüdische Musik in einer Avantgarde-Jazz-artigen Anmutung, durchaus wirklich eben sehr stark gemahnend an den Ornette Coleman und das wiederum mit Musikern, die ihn seit vielen, vielen Jahren begleitet haben. Der Joy Baron am Schlagzeug, am Bass, vielleicht fällt es dir dann ein. Greg Cohen.
Ich, ja, darf ich nur kurz, also eigentlich meinte ich ja die historische Bedeutung von Masada.
Also die lieferst du nach, lass mich nur noch fertig machen, wer ihn da musikalisch begleitet und dann.
Aber auch zur musikalischen Begleitung möchte ich einen Einwand machen, weil wir reden ja nicht von einer Masada-Band, wir reden ja von drei verschiedenen Masada-Bands.
Ja, nur das, die ich jetzt gerade nenne, das ist die klassische, mit der dieses Projekt begonnen hat. Ne?
Genau.
Ja.
Also Greg Cohen hast du erwähnt, glaube ich.
Ja, dann den Joy Baron am Schlagzeug und dann im Wesentlichen Quartett, eher am Altsaxophon und der kongeniale Dave Douglas an der Trompete. Und die beherrschen natürlich auch sehr, sehr stark dann dieses Projekt und spielen auf eine ganz eigentümliche Art und Weise, sehr konsequent miteinander, Stimme und Gegenstimme bilden sehr oft. Und das Ergebnis ist ein Kompendium von, ich glaube, 10 CDs, die damals, wie sie rauskamen, nur in Japan erschienen sind und mühsam zu kriegen waren in Österreich und auch sauteuer waren, wo zumindest die ersten drei Volumes, Aleph, Beit und Gimmel, die auch alle 1994/95 erschienen sind, also schwerste Empfehlung sind von mir. Also die Komplettisten werden sich wahrscheinlich alles kaufen, wenn man es kriegt, sauteuer und schwer zu kriegen, weil das Zadig-Label ist selbst im Internet nicht leicht aufzufinden. Immer wieder ist die Seite geschlossen. Also wer nicht alles braucht, zumindest ist die ersten ein, zwei auf jeden Fall und die Gimmel würde ich auch noch dazu nehmen, sind schon sehr, sehr eigenständige, tolle Musik.
Ja, vielleicht ergänzend, also es sind 10 Studioalben, 94 bis 98 erschienen. Es gab in der Zeit auch eine Reihe von Live-Aufnahmen, die erschienen sind. Live in Jerusalem, 1994 aufgenommen, live in Taipei, live in Sevilla, live in New York, live in, ich weiß es nicht, Mittelheim. Also auch die Live-Konzerte sind wirklich empfehlenswert aus meiner Sicht. Dieses erste Masada-Projekt hat eben gedauert, so 94 bis 2000 circa. Und es war eben diese klassische Besetzung. Aber ich möchte jetzt trotzdem vielleicht zur historischen Bedeutung, woher kommt der Name Masada? Masada ist eine Bergfestung. Eigentlich war es früher der Palast von Herodes in der vorchristlichen Zeit, ca. 40 bis 30 vor Christus, ist dann eine römische Festung geworden nach seinem Tod. Und gegen die Römer haben die Juden mehrmals Aufstände gewagt. Einer der bekannten Aufstände war so um die Zeit 70 nach Christus, wo es den Aufständischen gelungen ist, dann diese Festung einzunehmen, und die haben sie dann dort drei Jahre lang eingeigelt, absolut in der Minderzahl. Und im Jahr 73 hat dann die römische Armee es erreicht, durch die Festungsmauer durchzubrechen, worauf sie alle Selbstmord begingen. Und es ist heute noch eine wesentliche Pilgerstätte der Juden in Israel. Daher der Name Masada.
Na bitte, hätten wir das auch untergebracht. Ja, bitte, Stefan.
Na, ich würde nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, das Masada-Projekt entwickelt sich ja weiter zu den anderen Bands, zu denen wir dann gleich kommen. Aber was auch zu beobachten ist, dass diese Musik, ja, also die Masada ist ja ganz eigenständige Musik, also diese Verbindung von jüdischer Tradition und Jazz, dass die in vielen anderen Besetzungen auf dem Zadig-Label auch erschienen ist, ohne dass der John Zorn mitgespielt hätte. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber gestolpert bist. Jetzt bei
Na freilich, ich habe mich auch ein bisschen reingehört. Es gibt das Ganze dann eben auch als Electric Masada. Teilweise
ja, auch. Aber das meinte ich jetzt noch gar nicht, weil da war ja auch dabei. Mhm. Sondern es gibt Anniversary Editions 1 bis 5, ja, die heißen Masada Guitars. Mhm. Das ist nur die Akustikgitarre, ich habe nicht rausgefunden, wer spielt.
Unterschiedlichste Musiker. Es ist übrigens auch elektrische Gitarre dabei, nicht nur akustische. Aber es sind immer Gitarrenstücke, und er hat drei Gitarristen versammelt dort. Ich glaube, es ist auch wieder der Bill Frisell dabei. Mhm. Einer seiner langjährigen Begleiter auf der Gitarre, der mir jetzt nicht einfällt. Wurscht. Ja, es ist im weitesten Sinne schon, würde ich sagen, wieder in einer Klezmer-Tradition. Es klingt alles ein bisschen orientalisch. Nicht unspannend, die ganze Geschichte. Wie du richtig sagst, also es zieht sich da durch die unterschiedlichsten Projekte. Er hat das alles sehr breit getreten. Und ja, es ist jedenfalls definitiv nicht so, dass irgendwas von diesen Dingen beliebig wäre. Es ist alles spannend.
Richtig, ja. Und ich bin in der klassischen Phase des Masada Quartetts ist 1996 ein Album erschienen, das ist das Bar Kokhba Sextet. Ich weiß nicht, ob du da drüber gefallen bist. Und die spielen auch diese Musik von John Zorn, allerdings in einer extrem interessanten Besetzung. Da spielt ihm der John Zorn selber nicht mit. Ja, da gibt es einen Syrah Baptista an der Percussion. Ich glaube, der ist der Begriff, der kommt immer wieder vor beim John Zorn. Der Mark Rebaud an der Gitarre, der Greg Cohen am Bass, Joey Baron am Schlagzeug, aber jetzt kommt der Mark Feldmann an der Violine und ein gewisser Eric Friedland am Cello. Und diese Musik auf diesem Violino und Cello, das ist einfach großartig. Mhm. Lustigerweise ist gerade dieses Bar Kokhba Sextet, ja, in diesem 1001 Best Jazz Albums im Penguin Guide als John Zorn Album verewigt. Ja. Während im normalen Penguin Guide der Big Gun Down mit einer Krone verewigt ist. Ja. Es aber wiederum nicht in das andere Buch geschafft hat. Also ein Rezensions Paradoxon aus meiner Sicht.
Ja. Ja. Du hast den Marc Ribot erwähnt, der ist der zweite von den drei Gitarristen bei Masala Guitars. Marc Ribot ist auch einer der Begleiter von John Zorn über viele, viele Jahrzehnte. Toller Musiker, toller Gitarrist. Ja, hüpfen wir zum New Masada Quartett.
Na, hüpfen wir noch kurz zum Electric Masada Quartett. Die zweite Besetzung, die Electric Masada, war mit E-Gitarre zusätzlich, glaube ich, soweit ich es weiß. Ich habe eine Veröffentlichung, ich glaube, es gibt da nicht wahnsinnig viel, At the Mountain of Madness. Ich habe mir es jetzt wieder angehört. Ich muss sagen, also das klassische Masada ist besser als das Electric Masada. Das hat mir vielleicht damals besser gefallen, aber mittlerweile finde ich das nicht so gelungen. Ja. Im Gegensatz zum New Masada, das du gerade erwähnt hast.
Ja, wobei zum Electric Masada würde ich würdigend noch dazu sagen wollen, ich habe mich auch ein bisschen reingehört, er schafft es da schon recht cool, immer wieder diese Bitches Brew-Stimmung reinzukriegen. Dieses schwebende, sphärische, was der Miles Davis so großartig beherrscht hat. Also es ist eine nicht uninteressante Platte. Aber ja, nichts wie zum New Masada Quartett, das wir auch gehört haben jetzt am 30. April im Porgy und Bess. Da ist der Jorge Röder am Bass, der Kenny Wollison an den Drums und der wirklich spannende junge Gitarrist Julian Lage oder Lage wahrscheinlich, keine Ahnung, weil das ist glaube ich Amerikaner, also müsste man Lage wahrscheinlich sagen, an der Gitarre, der mich übrigens beim Konzert auch schwerst beeindruckt hat.
Mich auch. Ja. Also wir können das jetzt direkt vergleichen, dieses New Masada Quartet, das sich eben nur in einem Instrument unterscheidet zum klassischen. Ne? Statt der Trompete ist es die Gitarre. Und ich finde, dass das besser kommt.
Ja, und einen Dave Douglas zu ersetzen, der nicht nur per se ein großartiger Musiker und Trompeter ist, sondern auch wirklich mit dem John Zorn aber sowas von genial harmoniert, das ist nicht leicht, da quasi eine Alternative zu bieten. Der Julian Lage schafft es aber wirklich mit einer Großartigkeit. Also ich muss sagen, ich habe selten einen Gitarristen gehört, der mich so gefesselt hat, nämlich auch der nicht nur so intuitiv cool, die Masada-Qualitäten quasi auf der Gitarre bringt, dieses kontrapunktisch aufzutreten als Melodieinstrument eben zum Saxophon vom John Zorn, sondern auch so als Gitarrist so eigenständig zu klingen und zu verblüffen, gleichzeitig mit einer hervorragenden Technik, aber auch mit ausgesprochen spannenden Soliläufen. Also der hat mich wirklich sehr, 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 sehr gefesselt.
Ja, und selten eine Band gesehen, die so gut eingespielt ist aufeinander. Ne?
Wahnsinn, Wahnsinn, wie diese Herren miteinander musiziert haben. Ich habe vollkommen recht. Das ist, wir kamen nur in den Genuss des ersten Sets. Da hat John Zorn an diesem Abend zwei Sets gespielt. Da legt man gleich für ein Set, ich glaube, 75 Euro ab. Also es ist nicht vom Billigsten. Es ist aber wirklich dann jeden Euro wert gewesen, finde ich. Und wie du siehst, wie die gleichzeitig mit einer extremen Konzentration ans Werk gehen, aber offensichtlich vollkommen entspannt, viel Spaß bei der Musik haben. Und was ich auch so toll gefunden habe, es ist wirklich glaubwürdig, wenn der John Zorn dann seine Technik auspackt und quasi sozusagen ständig Break macht und mit den Leuten in einen anderen musikalischen Kosmos abschwingt. Du siehst, wie sie sich alle auf ihn konzentrieren in jeder Sekunde. Man weiß nicht, wann es passiert. Das erzeugt aber in keinster Weise einen Stress, sondern eigentlich habe ich das Gefühl, die haben einen irrsinnigen Spaß dabei. Und was dabei rauskommt, ist wirklich faszinierend. Die Musik auf allerhöchstem Niveau.
Ja, und schade, dass man nicht öfter sieht in Wien oder in Österreich. Das war schon ein exklusives Event, auch vom Preis her, du hast das eh gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Sets länger dauern für den Preis, aber es ist halt einmal so, wie es ist. Klagen auf hohem Niveau.
Absolut.
Ich möchte dann vielleicht noch, weil ich dieses Bar Cockbar Sextett erwähnt habe, aus dem Jahr 96, übrigens auch Bar Cockbar zielt auf die jüdische Geschichte ab. Das war auch ein Freiheitskämpfer, der dann später einen weiteren Aufstand gegen die Römer gewagt hat. Es gibt aus dem Jahr 98 dann ein Album, das ist schon unter der Rubrik John Zorn als Komponist. Das heißt, The Circle Maker ist aber auch unter seinem Namen erschienen. Das sind zwei CDs. Auf der einen CD ist das Masada String Trio und auf der zweiten CD wiederum das Bach Hockbar Sextett. Und es ist wirklich hervorragend, wie die Masada-Musik hier mit dem String Trio einerseits und dem Sextett andererseits umgesetzt wird. Also das wäre etwas, was ich mir noch kaufen wollen würde.
Stichwort kaufen wollen würden. Ich persönlich möchte meine heutigen Betrachtungen abschließen mit einem Werk, auf das du mich gebracht hast, Stefan, das zu dem zur Kategorie gehört, Komposition, John Zorn und die kreativen Musiker quasi nur Jünger von John Zorn. Und zwar ist das, glaube ich, die Chaos Magic Band, die dieses Werk eingespielt hat. Das ist irgendwie eine Weiterentwicklung.
Chaos Magic Ensemble, glaube ich, heißt es. Genau.
Ja, Chaos Magic.
Egal, ja.
Jedenfalls ist es aus diesem Orgel-Power-Trio Simulacrum entstanden. Da kommt dann eben noch irgendwo durch Umbesetzung, wird die Chaos Magic Band oder Orchester draus. Und die haben 2023 ein Werk eingespielt namens, wenn ich es richtig ausspreche, Parisiastes. Und das ist irgendwie schon klingt deswegen...
Klingt jedenfalls gut, wie du es ausgesprochen hast. Ich glaube, das ist auch griechisch.
Ja, genau. Ich hätte es auch griechisch, ich hätte es jetzt griechisch zugeordnet, den Begriff. Die Musik ist absolut alles andere als griechisch. Es ist im weitesten Sinne, würde ich sagen, Progressive Rock mit Funk, teilweise Metal, Contemporary Classic und natürlich Jazz-Elementen. Ausgesprochen kurzweilige Musik erinnert mich sehr, sehr stark, oder sagen wir nicht sehr, sehr stark, aber doch ein bisschen eben an den Frank Zappa, mit dem ich eher am ersten auch den John Zorn vergleichen würde. So vom musikalischen Zugang ist es für mich ein bisschen wie Frank Zappa, was der John Zorn macht. Was er von der Produktivität macht, erinnert mich eher ein bisschen an Prince, der ja auch extrem produktiv gewesen ist. Und da ähneln sich die beiden übrigens auch, finde ich. Der Prince und der John Zorn haben nie wirklich was Schlechtes gemacht. Aber auch beim Prince dachte ich mir, wie beim John Zorn, wenn er sozusagen seine Produktivität auf 50% reduziert hätte, dann wären vielleicht alles Meisterwerke, die er geschaffen hätte.
Das mag sein, ja. Auf die Playlist hat es übrigens ein Stück geschafft, das heißt In the Footsteps of Hermes. Hermes, der Götterbote, also... Da meine ich, das ist wohl tatsächlich griechisch.
Ja, das würde ich jetzt auch daraus ableiten.
Mhm. Es gibt eine Reihe anderer Alben, die auf der Playlist vertreten sind. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen ansprechen, weil das würde den Zeitrahmen sprengen. Ich würde jetzt nur noch gern auf drei Zyklen kurz eingehen, beziehungsweise dich fragen, ob du dazu irgendeine Wahrnehmung hast. Das eine ist das Book of Angels.
Na, da habe ich schon am Anfang der Sendung gesagt, ich habe da reingehört, das ist für mich alles ganz nett, aber das fällt für mich schon unter die Kategorie nie wirklich schlecht, hat immer die Grundqualität vom John Zorn, aber fällt dann trotzdem unter das Motto, weniger war halt mehr.
Ja, das mag sein. Eben natürlich, es gibt, weiß nicht wie viele Volumes, ich glaube mehr als 20, aber ich kann nur eine kurz erwähnen, das ist die Volume 20, im Jahr 13 erschienen, da spielt ein gewisser Pat Metheny. Sehr schöne Musik. Gut, das war das eine. Das zweite, der Hermetic Organ, Volume 1 bis 11. Das ist eine Reihe, die ist im Jahr 2012 begonnen und 24 war jetzt die letzte Veröffentlichung. Das ist Orgel Solo. Also offensichtlich spielt er schon so an hier auf der Orgel. Hast du aber keine Wahrnehmung dazu, oder?
Na, ich glaube, ich will ich auch gar nicht haben.
Ich habe auch nicht getraut, reinzuhören, um ehrlich zu sein. Ich habe das nur außen vor lassen. Ja. Und dann gibt es noch The Book Beria. Da gibt es auch, ich weiß nicht, wie viele Volumes. sagt er auch nichts beschädigt.
Nein.
Das ist auch eher der Rubrik Kompositionen zuzuordnen. Ich habe da eine Volume ausgesucht und ein Stück, weil da schöne Klaviermusik drauf war von einem gewissen Greg Taborn und einem Vadim Neselowski. Ja.
Also das Werk von John Zorn hat mich eigentlich ehrlich gestandenermaßen immer überfordert.
Ja, es ist überfordert. Ja.
Auch in seiner Vielfältigkeit und in seinem Erscheinen, eben als Musiker genauso wie als Komponist oder als Entrepreneur, könnte man sagen, der versucht, andere zu fördern. Nichtsdestotrotz, ich meine, wenn man dann sich konkret mit den Dingen, wo er selber als Musiker auftritt, beschäftigt, dann ist das alles wirklich ganz, man ist da schnell fasziniert und es ist wirklich oft ganz, ganz großartig. Wie gesagt, also ich schließe mit der Behauptung, hätte er ein Viertel vielleicht sogar dessen gemacht, dann wären das alles Meisterwerke gewesen. So mischen sich halt immer wieder auch Dinge drunter, wo man sagt, okay, muss man jetzt nicht unbedingt haben.
Ja, aber ich glaube, er kann gar nicht anders.
Ja, ja der scheint getrieben zu sein.
Ja. Ja, er ist ein Getriebener. Ja. Anders kann dieser Output nicht zustande gekommen sein.
Ja, ja.
Ja, ich würde aber wirklich gerne heute starke Empfehlung aussprechen für die Playlist, die wir gemacht haben auf Spotify, weil das deckt schon ein großes Spektrum dessen ab, was John Zorn in seinen Lebzeiten gemacht hat. Und natürlich nicht alles. Es ist, wie gesagt, einiges dabei gewesen, das ich fürchterlich gefunden habe. Das habe ich nicht einmal der Erwähnung wert gefunden. Aber das, was auf der Playlist ist, finde ich sehr gelungen. Und ja, hört es einmal rein. Und ansonsten gibt es uns noch auf Apple Podcasts und auf diversen Internetseiten, auch auf unserer Stamm-Homepage letscast.fm leicht über Google zu finden. Und damit wollen wir, glaube ich, das heutige Gespräch beschließen, außer du hast noch eine Ergänzung.
Nein, du glaubst richtig. Ich glaube, wir schließen ab. Weißt du was? Zum Schluss ein ganz schneller Educated Guess würde mich interessieren. Gerade beim John Zorn, dem Meister der Vielfältigkeit, der so viel gemacht hat. Wenn du nur eine Platte von ihm haben wollen würdest, welche würdest du dir wählen?
Ja,
schneller.
Ja, gut, ich bleibe bei der ersten, Naked City.
Cool. Also ich glaube, ich würde zur ersten Masada greifen. Volume 1, Aleph, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay. Danke. Danke für diesen Beitrag.
Ja, vielleicht noch für die Zukunft. Wir sind beide etwas zeitlich überfordert und haben beschlossen, jetzt einmal für die nächste Zeit nicht im 2-Wochen-Rhythmus zu erscheinen, sondern das auf den 4-Wochen-Rhythmus auszudehnen. Wir wollen auch noch andere Musik hören als diejenige, die wir vorbereiten müssen fürs Jazzgespräch und dafür bleibt wenig Zeit. Themen haben wir genug, daran liegt es nicht, aber es ist schlicht und einfach, dass wir ein bisschen erschöpft sind.
Aus den Weiten des Internets erschallt ein vielstimmiges Oh.
Ich glaube nicht.
Na gut, okay. Damit alles Liebe da draußen an euch Vielstimmige und an dich, lieber Stefan. Baba.
Baba und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.